Hallo liebe Börsimbers-Fans, wir grüßen Sie recht herzlich. Wir machen heute Top Research Podcast und zwar Nummer 13. Nummer 13 ist ja die heilige Zahl, hätte ich fast gesagt. Und wir haben uns natürlich gefragt, was bringen wir da und sind ganz eindeutig zu dem Thema gekommen. Palantir ist genau der richtige Wert, der zu einer Nummer 13 passt. Die kennen das ja. Peter Thiel ist hier umstritten, der Boss von Palantir. Es ist das fleischgewordene oder wahrgewordene Orwell 84-Thema im Internet. Die Frage ist, Palantir verbindet Daten, KI und operative Prozesse zu einer Plattform, die Unternehmen und Behörden schneller und fundierter entscheiden lässt. Wie Palantir das macht und welche ethischen und politischen Folgen das kontrovers diskutierte Geschäftsmodell mit sich bringen kann, erläutert Ihnen heute Rainer Lemm.
Ja, guten Morgen, hallo. Ich fange mal mit der Namensherleitung an. Palantir kommt ja aus dem Herr der Ringe, das war dort der sehende Stein. Also die Kristallkugel, die jeder Fondsmanager auch gerne auf dem Tisch hätte, weil er in die Zukunft schauen kann und eben noch andere Dinge sehen. Das zeichnet eigentlich schon den Kern, bezeichnet das von Palantir, denn die verkaufen kein Modell oder eine Software, sondern ein Betriebssystem für Entscheidung. Während andere nur Datenanalyse, irgendwelche Dashboards, also grafische Oberflächen oder Datenspeicher, KI-Modelle und Co-Piloten verkaufen die einen ganzen Prozess, nämlich Daten in Prozesse einbinden, zu Entscheidungen kommen und daraus Aktionen ableiten. Das alles auf einer Plattform. Das ist sozusagen das Spezifikum. Das nennt man dort Ontology. Also diese Ontologie ist vermutlich der größte Burggraben, weil er die reale Welt eines Kunden digital abbildet. Zum Beispiel, wir haben eine Fluggesellschaft, wo ich nicht nur die Flugzeuge in der Luft habe, sondern eben auch Wartung, Ersatzteile und Piloten und alles managen muss. So, und das sind dann eben nicht nur Datenbanken oder Tabellen, sondern ich habe praktisch abgebildet auf einer grafischen Oberfläche die Flugzeuge, wo sie sind, die Piloten, die Ersatzteile, die Wartungsintervalle, welche Flughäfen gerade angeflogen werden, die Lieferketten hinten dran und so weiter. Das wird alles als reale Objekte mit Beziehung modelliert. Und dadurch kann man eben sagen, okay, wir haben Knappheit an den und den Ersatzteilen. Das gilt für die und die Flugzeuge und die können demnächst in nächster Woche dadurch ausfallen. Beschaff schnell diese Ersatzteile. Und das ist das Entscheidende in dieser Ontologie, dass nämlich nicht nur Daten geliefert werden, sondern der Kunde und sein Geschäftsmodell real nachgebaut wird. Und das ist eigentlich der Wettbewerbsvorteil von Palantir überhaupt. Und da brauche ich auch kein großes Bull-Bear-Case machen. Der Bull-Case ist deutlich, deutlich überwiegend. Aber wir haben eben auch diese gesellschaftliche, ethisch-moralische Komponente und die wiegt aus meiner Sicht viel schwerer und auf die komme ich gleich nochmal zu sprechen. Aber nochmal zurück zu Palantir und den operativen Prozessen. Hier werden nicht nur Daten analysiert und irgendwelche Berichte ausgestellt, sondern wir haben eine Plattform, die viel mehr kann, nämlich Entscheidungen vorbereiten, die Prozesse steuern und dann eben zum Beispiel auch automatisch Folgen auslösen, Aktionen, die dann vielleicht auch durch die eingerichteten KI-Agenten kontrolliert werden. Also wir haben ein eigenes operatives System. Der CEO Alex Karp, der übrigens neben Peter Thiel und dem Stephen Cohen auch noch beteiligt ist und die zusammen zu dritt über spezielle Aktien- und Trust-Strukturen über 50% der Stimmrechte kontrollieren. Das sieht man nämlich offiziell auf den ganzen Bloomberg dieser Welt nicht. Die haben das Ganze so eingerichtet und bezeichnen das selber auch als operatives System. Und diese militärische DNA, deswegen kommt ja auch dieser Touch da rein, war von Anfang an massiv da drin. CIA, andere US-Geheimdienste, Militär, Terrorismusbekämpfung, da kommt das her. Nämlich Produkte wie Gotham, da sind wir wieder bei Batman, Gotham City. Also wir haben immer wieder diese Anspielung auf, ich sag mal, Disney World und Co. Dann gibt es AIP als Modell und die sogenannte Foundry. Die wurden ursprünglich für Umgebungen entwickelt, in denen Fehler lebensgefährlich sein könnten. Agenten, Militär und so weiter. Das führt zu extremen Sicherheitsanforderungen, zu einer hohen Nachvollziehbarkeit, die da sein muss, und zu komplexen Rechtekonzepten. Das heißt, das muss ja auch rechtlich abgesichert haben. Und das ist auch das, was viele Unternehmen, ja, die Software nutzen, schätzen. Das kann zum Beispiel auch eine Mine sein in der Atacama-Wüste in Chile, da weiß ich das, ja. Die haben da 1000 Caterpillare rumfahren und diese ganzen Förderbänder. Und die wissen genau, welches Förderband demnächst kaputt gehen könnte und sorgen dann davor. Also das kann ich auf verschiedenste Unternehmensmodelle übertragen, die sicherheitstechnisch relevant sind oder super komplex. So, wichtig ist bei der Ausführung, Palantir integriert nur und ersetzt nicht bestehende Systeme, egal auf welcher Plattform der Kunde läuft. SAP, Oracle, Salesforce, irgendwelche Datenbanken. Ja, es werden immer erstmal Ingenieure, also Fachleute von Palantir in die Firma geschickt, sogenannte Forward Deployed Engineers, so heißen die
zum
einfach
Teil
da.
Monatelang, die sind zum Teil
genau.
Monatelang
und
da.
Die, genau, ja. Und die bauen dann eben zusammen mit dem Kunden die Plattform ja. auf. Und das ist so integrativ, dass man aus der Nummer ja auch gar nicht mehr rauskommt. Ja, das wirkt von außen manchmal nur als, ich sag mal, überbezahlte Beratung. Das ist eigentlich der einzige Bärcase, den man da sagen kann, nach dem Motto, ihr macht ja nichts anderes als irgendwelche Berater. Glaube ich nicht, weil die Technik dahinter eine andere ist. Ja, denn dafür brauche ich ein tiefes Verständnis der Prozesse. Eine hohe Kundenbindung habe ich automatisch und auch hohe Wechselkosten dadurch. Und deswegen verkaufe ich nicht nur Software der Beratung, sondern das ist, tja, wie soll ich sagen, das ist ein operatives System, ja. Denn dieser KI erkennt dann eben auch diese Materialmängel, Lieferprobleme, Wartungsrisiken oder auch Bewegungsrisiken und andere Risiken. Und das ist das, was so das Ganze besonders macht. Und das ist auch nicht kopierbar. Denn diese Datenintegration ist brutal schwer. Ja, ich habe den Alex Karp mal kennengelernt im Rahmen einer, ich sag mal, off-the-record Endveranstaltung am zweiten Tag in Mannheim auf der Vormesse. Ja, man mag es nicht glauben, der Frank Thelen hat das damals organisiert. Vielen Dank, Frank, das war eine super Nummer. Das ist hochinteressant und man hat gleich gemerkt, die machen irgendwas anders. Die sagen dann natürlich nicht, wie genau, was sie machen, aber man merkt, dass es anders ist. Und deswegen ist es eben nicht nur 1000 Software-Systeme, widersprüchliche Daten oder Insellösung. Nein, dieses Chaos wird durch diese sogenannte Ontologie aufgelöst und durch die digitale Abbildung eines Konzerns. Der Bergkiss besteht nur in der mangelnden Skalierbarkeit. Wenn ich solche Berater brauche, Forward Deployed Engineers, dann brauche ich ja Tausende davon, die ich da hinschicke und die ich eben auch monatelang dort arbeiten lassen kann. Und dieser Personaleinsatz und diese, ich sag mal, Personalknappheit auch im Bereich von gut ausgebildeten Softwareingenieuren ist das Problem. Das heißt, viele Leute glauben nicht, dass Palantir dauerhaft skalierbar ist. Und das ist eben auch der Hauptgrund, warum die Aktie aus rein wirtschaftlichen Gründen skeptisch gesehen wird. Wenn ich wirtschaftlich das Fazit aber ziehen muss, muss ich sagen, okay, das Ganze ist überzeugend. Wir haben die Ontologie als digitale Abbildung, eine tiefe Integration in der Ablauf des Kunden, die Verbindung von allen möglichen Daten, Insellösungen, eine militärisch geprägte Sicherheitsstruktur. Das findet auch jeder Kunde gut, gerade Fluggesellschaften, wo es um Sicherheit geht. Und insofern gibt es kaum Konkurrenten. Ja, man hat Schnittmengen mit Snowflake oder Databricks oder Microsoft, aber die liefern oft nur die Infrastruktur. Das Modell kommt jedes Mal von Palantir oben drauf. Ja, und deswegen ist das Ganze für mich relativ eindeutig. Das ist eben nicht nur eine teure Spezialsoftware, sondern viel mehr als das. Und jetzt haken wir mal dieses wirtschaftliche Ding ab. Ach so, übrigens, als Allzeithoch war $200. Wir sind
jetzt bei 130,
ne? Wir sind bei 135 Dollar. Würde ich die Aktie tendenziell kaufen, auch wenn es keine individuelle Anlageberatung ist, sondern es ein journalistischer Podcast. Ja, ich würde sie kaufen. Warum? Weil es kein anderes Unternehmen gibt. Es gibt nur ein Palantir auf dieser Welt, ja, im Moment. Chinesen machen das ähnlich, da kommen wir gleich dazu, während dieser ethischen Debatte. Und die ethische Debatte ist das Problem. Denn es ist weniger eine Frage der Software, sondern immer der Machtkonzentration, die solche Systeme ermöglichen. Ja? Ursprünglich war das klar, wir hatten Terrorismus, 9-11, all diese Geschichten. Und viele sagen ja auch, wir hätten 9-11 verhindern können, wenn wir Palantir schon gehabt hätten. Weil es eben immer um Abweichungen in üblichen Verhaltensmustern gehen. Nur wenn auf einmal mehrere arabischstämmige Leute von Hamburg nach in die USA einreisen, alle als Cluster sozusagen, dann hätte das ja auffallen können. Das ist nur eine steile These, aber das sagen viele, die sagen, okay, wir brauchen das für Terrorismus, Bekämpfung organisierter Kriminalität und Cyberangriffen, weil eben die Angreifer auch hochgradig vernetzt sind. Und Menschen können solche Datenmengen gar nicht mehr gescheit auswerten. Wir brauchen schon technische Hilfe, um das zu tun. Und deswegen hilft Palantir als System lediglich dabei, solche Informationen schneller zusammenzuführen und eben die Entscheidungsfindung vorzubereiten. Aber das Problem ist hier, die technische Schwelle sinkt. Historisch war Massenüberwachung eines gesamten Staates, und die USA sind ja riesig, teuer und ineffizient. Wir erinnern uns an die Stasi. Die Stasi hatte 90.000 Mitarbeiter und irgendwie 170.000, wie hießen die, EM, Informanten. Ja, 170.000, ich meine, insgesamt 260.000. Und trotzdem war die Informationskapazität, die Verarbeitung deutlich begrenzt, weil man noch irgendwelche Bänder vollgesprochen hat und, ja, und Akten getippt hat. Heute können KI-Systeme viel, viel mehr Bewegungsprofile erstellen, Kommunikationsnetzwerke erkennen, diese Verhaltensmuster analysieren, die ich gerade da mit Hamburg und 9/11 skizziert habe, Risikobewertung vornehmen und Personen automatisch priorisieren. Also wen habe ich tatsächlich im Blick? Und dafür brauche ich eben keine 100.000 Beamte mehr, sondern nur noch ein Cluster von Servern. Negativ ist natürlich das, was China draus gemacht hat. Das China-Szenario, genau, ist ein Warnsignal. Wir haben nämlich auf einmal integriert Kameraüberwachung, Gesichtserkennung, Bankdaten, Reisebewegung, Social-Media-Aktivitäten, Gesundheitsdaten, Kaufverhalten. Da bin ich 100% Lesern. Und das wurde ja auch in China zu einem digitalen Profil verschmolzen und führt zu diesem chinesischen Sozialkreditsystem, was ja für uns, für mich als Deutschen, ein Albtraum ist. Das ist wirklich so, auch wenn vielleicht manche westliche Darstellung davon überzeichnet ist, aber es ist so. Es gibt dort diese komplette Überwachung und zeigt eben, wie das negativ auch in staatliche Kontrolle umgesetzt werden kann. Ja? Und deswegen ist die gefährlichste Überwachungstechnologie nicht die Kamera, sondern die Software, die sämtliche Datenpunkte verbindet und dann eben dazu führen kann, dass die Machtkonzentration missbraucht wird. Ja, die Optimisten sagen jetzt, ja, aber halt, wir haben ja Gewaltenteilung. Also wir haben ja demokratische Schutzmechanismen, die Gewaltenteilung, Gerichte, Datenschutzgesetze, dann gibt es noch parlamentarische Kontrolle, freie Medien, all das. Das heißt, die Technologie selbst ist nicht zwangsläufig autoritär. Aber das, was wir daraus machen, im Regelfall daraus machen, wenn wir es haben, das ist schon im Ursinn autoritär. Denn was passiert, wenn unsere liberale Demokratie in 20 Jahren vielleicht keine liberale Demokratie mehr ist? Siehe USA, wie schnell sich das in ein paar Jahren nur gewandelt hat, ja? Und das ist das klassische Dilemma aller Sicherheitsgesetze. Heute gegen Terroristen, morgen gegen Extremisten und übermorgen gegen politische Gegner. Das sehen wir ja schon teilweise.
Gegen Demokraten.
Ja? Na, logisch. Und deswegen verschieben Technologien wie die Palantir deutlich die Grenze des technisch Machbaren. Und irgendwann ist es eben keine notwendige Verteidigung unserer Gesellschaften mehr, sondern eben der Bauplan für die digitale Variante von Orwell 84. Sie haben es bereits erwähnt. Denn die Gefahr ist nicht die Software oder das System von Palantir, sondern die politische Macht, die irgendwann Zugriff darauf erhält und diese Macht missbraucht. Das ist das Problem. Und deswegen bin ich äußerst skeptisch, dass das, ich sag mal, ethisch, moralisch, gesellschaftlich tatsächlich sinnvoll oder dauerhaft ertragreich sein wird. Da habe ich so meine Zweifel, wenn man sieht, wie irgendwelche Egomanen damit umgehen.
Ja, die Frage ist natürlich, die sich jeder Anleger stellen muss, kann ich eine Aktie, die ich im Grunde auch kaufen würde, wenn ich dermaßen moralische Hürden für mich aufgebaut sehe? Das ist echt eine schwierige Frage. Ja. Ich meine, kann auch sein, dass die Aktie auch deswegen im Moment nicht so gut läuft. Die hat ja, weiß ich, minus 25% auf Jahressicht. Muss man die Investorenchance deswegen ausschließen?
Wenn man konsequent ist, ja. Aber im Prinzip sind wir alle ein bisschen schizophren. Wir hassen den Krieg und kaufen Rheinmetall. Wir hassen Microsoft Windows und kaufen trotzdem Microsoft Aktien. Also es ist schwierig. Diese Frage kann niemand für alle beantworten. Ja. Aber ich befürchte, dass eben die Politik irgendwann solche Fragen für uns alle im negativen Sinne beantwortet.
Kann gut sein, ja.
Die Frage ist, ob man es überhaupt mal aus der Welt kriegt. Weil wir sehen es ja in China, weil was einmal da ist und was möglich ist, wird auch gemacht irgendwann. Und das ist die Gefahr. Okay. Und ganz ehrlich, ob wir dann eher nicht ein paar Aktien von Palantir kaufen oder doch, spielt in dem Rahmen keine Rolle mehr. Wir müssen dann auf der politischen Ebene aktiv werden oder unsere Interessen vertreten lassen. Das ist aber eine sehr schwierige, langfristige Prozess. Ne?
Also kurzum, Palantir ist mit der Überschrift "Wir beherrschen das Chaos" eigentlich eine interessante Aktie. Die KGV ist vergleichsweise attraktiv.
Moment, KGV 100, 100
war
für
mal
dieses
400,
Jahr.
Jetzt ist es 92.
Ja, ne? es sinkt. Also nach meinen Unternehmen soll es nächstes Jahr auf 74 fallen, aber Enterprise Value zu EBITDA ist bei horrenden 68 oder 45 fürs nächste, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist teuer, weil einmalig. Aber darum geht es ja in dem Moment, wo ich über Gesellschaftskritik rede, gar nicht mehr klar. Ja.
Liebe Persebus-Leser und Freunde, ihr müsst das selber entscheiden. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Wir wollten aber, es ist der Podcast Nummer 13, wir wollten uns da einen Wert präsentieren, der es in sich hat.
Das ist die wilde 13 nach dem Knopf.
Ja, die wilde 13. Ja, prima. Vielen, vielen Dank. Das war's für heute. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao. Bis die Tage.
Bitte beachten Sie, dass es sich beim Format Börsebius Top Research um einen ausschließlich journalistischen Beitrag handelt und in keinem Fall um eine individuelle Anlageberatung. Mein Name ist Reinhold Rombach. Ich bin seit mehr als 30 Jahren als Ihr Kolumnist Börsebius bekannt. Freuen Sie sich schon jetzt auf unser nächstes Interview mit spannenden Börsenwerten. Ich wünsche Ihnen bis dahin noch eine gute Zeit. Schönen Tag.